Soweit, so gut. Qualis, C3 Hanau. Wir sind seit Jahresanfang dabei, uns selbst als Gemeinde zu bestimmen. Wir haben so eine Art geistliche Absichtserklärung, wer und was wir sein wollen. Wir haben uns unsere innerste DNA ins Gedächtnis zurückgerufen und wir haben begonnen, uns vor Augen zu führen, was für ein Haus, was für eine Art Kirche, was für eine Gemeinde wir sein wollen und wie wir uns als C3 Hanau selbst definieren möchten. Und wir haben Predigten gehört, und das Haus des Brotes, das Haus der Hoffnung, ein Haus des Feuers, ein Haus der Ermutigung, ein Haus der Güte und der Barmherzigkeit und letzte Woche ein Haus der Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und ich habe dir ja schon gesagt, irgendwie hat sich diese Serie verselbstständigt. Und auch am Freitag habe ich bei der Vorbereitung wieder so gesagt, Herr, wo geht denn das dahin hier? Es könnte eine ziemlich lange Predigtpraline werden. Und ich kriege so innerlich den Eindruck, sie wird in der Tat eine Zusammenfassung und Deklaration der C3 Hanau sein. Und ein Werkzeug für Menschen auf der Suche. Und ich dachte so, vielleicht wird ein kleines evangelistisches Buch draus, das wir Menschen weitergeben können. Oder ein zusammenhängendes Hörbuch. Wir nehmen die ganzen Sachen ja immer auf. Auf jeden Fall etwas, das man weitergeben kann, wenn wir gefragt werden, C3 Hanau, wer seid ihr? Und ich habe gerade die Tage wieder Leute getroffen, mit denen ich mich unterhalte, C3 Hanau, wer seid ihr? Da komme ich nochmal drauf zurück. Aber zu definieren, wer wir sind, bringt natürlich auch eine Herausforderung mit sich. Wir müssen es auch leben, oder? Wir können nicht proklamieren, dass wir sind ja so ein wunderbares Haus der Barmherzigkeit und der Güte, voller Liebe und Annahme. Und dann komme ich hier auf den Parkplatz morgens angefahren und jemand parkt sein Auto auf meinem beschilderten Parkplatz. Das ist nicht das erste Mal passiert. Und wenn ich dann ausstehe, hallo, 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 aber bitte, meine Damen und Herren, wer lesen kann, ist im Vorteil, da steht mein Name dran. Und raus, bitte rausfahren. Käme nicht so gut an, oder? Unsere Definition, wer wir es sein wollen, ist eine Herausforderung und ein Leitfaden, auch so zu leben. Es muss drin sein, was draufsteht. Und zwei der Dinge, die im Vordergrund standen, als Jesus in diese Welt kam, war: Er kam, den Vater bekannt zu machen. Und ich finde das ganz gut, trotz allem, dass wir hier so eine Kultur auch haben in unserer Gemeinde über DNA und über Go Deeper und verschiedene Dinge, dass das ein Herzschlag geworden ist, unserer Gemeinde, den Menschen den Vater bekannt zu machen. Das war das eine. Und das zweite, er kam zu suchen, was verloren ist und Menschen mit diesem Vater zu versöhnen. Und das sind zwei der Dinge, die auch in unserem eigenen persönlichen Wandel absolute oberste Priorität haben müssen. Unser persönlicher innerer Wunsch, den Vater kennenzulernen, immer besser kennenzulernen und das Bestreben, verwandelt zu werden in das Bild Gottes, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Da hat Martina vergangene Woche drüber gepredigt. Wer war denn vergangene Woche nicht da? Ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, aber ich mach's trotzdem. Habt ihr was versäumt? Und das zweite ist, zu suchen, was verloren ist und Menschen den wahren Vater zeigen. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt zählt. Jeder einzelne. Gott liebt alle Menschen. Ich muss mir das auch immer wieder in mein Bewusstsein rufen, wenn ich unterwegs bin, wenn ich Fernsehen schaue, wenn ich Nachrichten gucke, wenn ich sehe, was in der Welt alles passiert und auch so viel Schlimmes passiert und dennoch immer denken, Gott ist hinter jedem einzelnen Menschen her. Dürfen wir nie vergessen. Sonst werden wir hart und richten. In Lukas 15 erzählt Jesus dieses simple Gleichnis. Er sagt, wenn jemand 100 Schafe hätte und nur eins würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte. Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Und wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist es im Himmel. Da ist die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Wir müssen uns das mal aus dem Kontext vorstellen, als Jesus das damals gesagt hat. Für die jüdischen Pharisäer und Schriftgelehrten damals war das ein revolutionärer Gedanke. Dass Sünder zu Gott kommen, okay, das ist das Gesetz. Aber dass Gott selbst die Initiative ergreift und sich aktiv auf die Suche nach einem Sünder macht, und was für eine Freude im Himmel das ist, wenn nur ein einziger umkehrt, das Party ist, die Engel singen und was weiß ich. Dieses Bild von Jahwe war geradezu revolutionär. Weil es eben auch die eigene Werkgerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten völlig auf den Kopf stellte. Dass Gott die Initiative ergreift. So, lasst uns niemals diese beiden Dinge aus den Augen verlieren. Das erste sollte sein, ein Leben zu leben, das Gott erfreut und ihm Ehre bereitet. Das ist mein erstes Gebet. Das ist mein innerstes, mein tiefster Herzschlag, dass ich immer wieder zu Gott gehe und sage, Herr, ich wünsche mir, dass mein Leben dir Freude bereitet, dass mein Leben ein Zeugnis ist, auch für andere Menschen, dass alles, was ich tue, irgendwo dich verherrlicht. Und das bete ich nicht, um mir etwas zu verdienen, sondern aus der Dankbarkeit heraus, dass er mich gesucht und gefunden hat. Er hat mich als sein Kind angenommen. Weil wir durch Christus Söhne und Töchter des Höchsten geworden sind. Und so ist mein innerster Schreiber wie David im Psalm 19, wo er betet, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, mein Fels und mein Erlöser. Das sollte die absolute Priorität in unserem ganzen Leben haben. Ich meine, gerade so jemand wie ich, voller Aktivismus und gerne aktiv und unterwegs, dieses Stille werden vor Gott ist die größte Herausforderung für mich. Ich kann hier 2-3 Stunden im Kreis laufen und beten mittwochs, aber ich repariere zwischendurch Netze, abgebrochene Stuhlhalterungen, beten und arbeiten. Mich still hinsetze ich schwierig. Aber ich sage, Herr, komm klar damit. Also Gott sagt mir, ist okay. Okay, das zweite ist, lass uns niemals nachlassen zu suchen, was verloren ist und Menschen den wahren Vater zeigen. Jeder Einzelne zählt. Und wie viele Gemeinden sind anfangs mega aktiv, um Menschen zu erreichen. Aber wenn sie irgendwann eine gewisse Größe erreicht haben, da kommt so dieser Moment, wo sie in den innere Reife-Modus schalten. Und das passiert in manchen Gemeinden schon bei 30, 40, 50 Personen. Und das passiert meistens gar nicht mal bewusst und gewollt. Es passiert schleichend. Beinahe unmerklich beginnt man, sich um sich selbst zu drehen. Also ich habe gerade letzte Woche wieder, fast jede Woche, ich meine, meine Güte, ich müsste mir das alles mal aufschreiben. Alleine das müsste jeden auf die Knie treiben, wenn du das hörst. Jede Woche diese Geschichten von Gästen und Erstbesuchern. Ich bin ja immer auf der Suche nach Leuten mit den schwarzen Tüten und komm ins Gespräch, wo kommt ihr her und was macht ihr hier? Ja, wir kommen von hier und wir kommen von da und wir haben eine Predigt gehört oder was auch immer, aber wir sind schon gläubig, wir kommen da aus der Gemeinde, aber da wollen wir nicht mehr hin, weil. Und dann höre ich diese Geschichten. Wow. Das sind Trauerspiele. Wo Gemeinden eine gewisse Größe erreicht haben und plötzlich dieses innere Heiligungskarussell in Gang geht. Die gemeindeinterne geistliche Waschstraße mit Politurmaschine läuft an und das Schaumbad mit Perlwäsche, das komplette Programm. Gemeindeprogramm und der Fokus sind auf einmal zunehmend nach innen gerichtet. Tiefe Themen, die keine 5% der Gemeindemitglieder wirklich im Alltag helfen, werden zu Highlights der Bibelstunden. Es wird intern durchgeheiligt, was das Zeug hält. Und je mehr man intern heiliger wird, desto sündiger wird auf einmal die Welt da draußen. Ja, die schlimmsten Antiraucher sind die, die gerade noch geraucht haben. Triffst du jemanden und sagst, oh, ja, Qualm, das ist ja furchtbar. Was ist ungesund, das ist. Und dann sagst du, ja, hast du früher nicht geraucht? Doch, wann hast du denn aufgehört? Vor einer Woche. Okay. Auf einmal ist die Welt da draußen böse und alles ist schlimm und was weiß ich alles. Und auf einmal entdeckt man 2. Korinther 6. Noch keine gemeinsame Sache mit den Ungläubigen. Wie passen denn Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zusammen? Was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Darum sage ich euch, geht aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt mir nichts Unreines an. Das steht tatsächlich so in der Bibel, aber in einem völlig anderen Kontext. Denn wenn Jesus sich an diese Verse gehalten hätte, wäre er in Bethlehem geblieben und hätte nichts angerührt. Aber wenn so eine Denke in eine Gemeinde einzieht, dann wird am Ende aus diesem wunderbaren, lebendigen Frischwassersee Genezareth, der einen Zulauf hat und einen Ablauf, darum lebt er. Wenn das fehlt, wird daraus ein salziges, ödes, totes Meer. Da lebt kein Fisch, da kann man nichts mehr draus essen, das Wasser kann man nicht trinken, aber man kann da heilige Bäder nehmen und herrlich relaxen. Und das tut der frommen, gequälten Haut so gut. Man kann sich treiben lassen, die Bibel studieren, endlich rausfinden, wer der Urenkel Abihuds war und wie wichtig das am Ende für die Ahnenreihe Jesu war. Ey, nichts gegen das tote Meer. Nichts gegen eine Zeit des Relaxens. Nichts gegen eine Zeit innerer Heilung, wo wir auch mal geistliche Hautallergien in diesem Salzwasser ausheulen. Aber das ist nicht unsere wahre Bestimmung. Wir brauchen einen Zu- und einen Ablauf. Und wo der fehlt, wo das Wasser steht, werden wir zu einem Salzsee. Wir sind hier, die Welt mit Gott zu versöhnen. Wir sind bestimmt, ein Haus der Versöhnung zu sein. Wir sind hier, zu suchen, was verloren ist. Und wir sind nicht bestimmt, nach unserer Bekehrung eine fromme Burg zu bauen und uns gegen die böse Welt da draußen zu verschanzen. Leute, das war einer der größten Affronts und Ärgernisse der religiösen Führer Israels, dass Jesus sich mit dem sündigen, gemeinen Pöbel abgegeben hat. Das war einer der Hauptvorwürfe, die man ihm machte, konstant. Er isst und trinkt mit Huren, Zöllnern und dem gottlosen Pack da draußen. Das hat die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die alle zum Wahnsinn gebracht. Er geht auf gottlose Partys. Er begibt sich in die Gesellschaft zweifelhaftester Männer und Frauen. Und wisst ihr, was schlimm ist? Viele Christen sind in ihrer Denke nicht besser als die Pharisäer damals. Bekehrt, gereinigt, biblisch durchgestylt, in der Erscheinung fromm gereift wie so eine saftige Jaffa-Orange und innen sauer, richtend und selbstgerecht. Da wird mit dem Finger auf die böse und verdorbene Welt gezeigt. Ich sag's nochmal, man vergisst gerne, wo man selber herkommt. Und es wird gerichtet, was das Zeug hält, sogar wenn es um andere Gläubige geht, die nicht ganz auf Linie sind. Die ab und zu ins Kino gehen, sich mit Herr der Ringe verunreinigt haben, die sich Star Wars angucken und Avatar und die sogar Musik des ungläubigen Pöbels anhören. Creedence Clearwater Revival. John Fogerty. Bruce Springsteen. Schnappatmung bei Freddie Mercury. Ich habe Leute heimlich erwischt, wie sie im Mercury-Film drin waren. Die halbe Gemeindeleitung war mit drin. Und wenn man da so alles trifft noch aus der Gemeinde... Ist ein toller Film, ist ein richtig guter Film. Und es hat für mich bestätigt, dass Freddie Mercury, ich frage mich immer, wenn der wirklich mal mit wiedergeborenen Christen in Kontakt gekommen wäre, ob sein Leben nicht anders gelaufen wäre. Der Mann war auf der Suche, die Hälfte seiner Lieder sind ein Schrei nach Sinn im Leben und er hat ihn nicht gefunden. Aber alles zu verdammen, das ist, was wir Christen gerne machen, alles verdammen, Leute. Ich will euch mal was sagen. Ich habe vor Jahren eine unvergessliche Lektion gelernt. Ich hatte tagsüber irgendwo einen Song gehört, im Radio, im Autoradio, und den fand ich super cool. Eine Frau mit einer krassen Stimme. Und ich hatte mir nur eine Zeile aus diesem Song behalten und dann habe ich am Abend rumgegoogelt, bis ich den Song gefunden hatte. Und ich weiß noch, dass Martina an dem Abend auf einer Gemeindeveranstaltung war. Und als sie heimkam, habe ich ihr das erzählt. Ich sage, ach, hat ein richtig cooles Lied heute gesungen, eine außergewöhnliche Stimme. Und habe ihr von dieser Sache erzählt. Und dann habe ich ihr auf YouTube das Lied abgespielt. Und ich hatte noch nichts von ihr vorher gehört. Die Künstlerin hieß Amy Winehouse. Und der Song war Valerie. Und wir haben uns beide den Musikclip gemeinsam angeguckt. Und ich weiß noch, das war so um 2006. Das war so der Start ihrer Karriere. Und ich kann mich nicht erinnern, ob Martina das schon am ersten Abend gesagt hatte. Aber es hat nicht lange gedauert, das weiß ich hundertprozentig. Da meinte sie, das Mädchen braucht Gebet. Die braucht Gebet. Und Leute, wenn niemand auf der ganzen Welt jemals für Amy Winehouse gebetet hat, Martina hat es. Ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe in der Küche beim Kochen oder sonst was. Herr, segne Amy. Herr, rette sie, Frau. Geh ihr nach. Lass irgendwas in dem Leben passieren. Lass ein Wunder geschehen. Wie oft habe ich das von ihr gehört? Und das war mir so eine Lektion. Wir sind so schnell dabei, außer merkwürdige Leute oder auch Leute, die jetzt wirklich in der Welt drin sind, mit beiden Füßen den Finger drauf zu zeigen und oh, machen wir einen Bogen drum. Das ist nicht unser Job. Jesus wäre hingegangen. Wenn Jesus in London gewesen wäre, hätte sie irgendwo gesehen, wäre hin. Amy, hi, ich bin's, Jesus, dein Erlöser. Und wir grenzen zu schnell aus. Amy Winehouse hat sich das Leben genommen. Aber wie ich immer betone, niemand weiß, was im Leben eines Menschen in den letzten Minuten vor sich geht. Und wer weiß, ob wir sie nicht im Himmel wiedersehen, weil Martina gebetet hat. Könnte ja sein. Vielleicht auch nicht. Aber wir sind berufen zu beten, an Menschen zu glauben, dass Gott Raum findet in ihrem Leben. Deswegen, nochmal, wir sind hier zu suchen, was verloren ist. Dein Nachbar, dein Arbeitskollege, dein Boss, dein Bäcker, dein Tankwart, deine Mitschüler, dein Freund, deine Freundin, vielleicht dein Mann oder deine Frau, vielleicht deine Kinder. Und wir sind auch hier, all die Verlorenen da draußen zu suchen, die vielleicht nicht so gestreamlined sind, wie wir es sind nach Jahren. Die mit All-Over-Tattoos, mit Piercings und roten Haaren und die schrägen. Ich habe jetzt andere rote Haare im Sinn gehabt. Ich meine jetzt kirschrot lackiert. Du weißt schon, was ich meine. Keine roten Natur. Ihr wisst, was ich meine. Die Cherokees. Und die schrägen Haarschnitte und all das. Die schrägen und kantigen. Ich liebe die Kantigen. Kantige Leute sind immer eine Herausforderung für mich, weil meine Lebenserfahrung sagt mir, mit diesen Leuten kannst du was bewegen. Die sind oft schräg und kantig, aber gewinn sie für Jesus. Ich sage das mal vorsichtig, also Beispiel wäre jetzt für mich der Druschel. Bernd ist schon ein bisschen eigen. Aber keiner von uns könnte das machen, was er macht. Es ist so. Jedenfalls, Gott möchte, dass sie allesamt das Evangelium des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe kennenlernen. Alleine durch den Glauben, dass Jesus am Kreuz den Preis für meine Schuld und mein Versagen für immer und ewig bezahlt hat, dass wir Frieden und Versöhnung haben dürfen mit Gott. Der Missionsbefehl predigt das Evangelium. Was ist es anderes, sagt Paulus, als der Dienst der Versöhnung? Wir Christen sind zu oft und zu viel gegen Dinge. Wenn du dich mit Leuten unterhältst, die nicht gläubig sind, die erzählen dir den ganzen Tag, für die sind Christen nur Leute, die den Finger auf alles Mögliche zeigen. Aber alles, was wir zeigen sollen, ist auf Jesus hin. Und vertrauen, dass er Menschen heiligt, dass er Menschen begegnet und verändert, ihren Charakter verändert, ihr Denken verändert. Ich will dir was sagen. Wenn Star Wars nicht dein Film ist, wenn Gott dir sagt, das ist nichts für dich, dann bleib weg. Aber mach's nicht zu einem allgemeinen Gesetz in der Welt. Versteh dir, was ich meine? Wenn du Creedence hören darfst, oh Gott sei Dank, ich darf's. Gut, wenn nicht, auch gut. Aber lasst uns keine Gesetze draus machen. Gott hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Er war in Christus die Welt mit sich selbst versöhnend. Er schmeckte den bitteren Geschmack ewiger Verdammnis für uns. Und jetzt hat er die Welt mit sich versöhnt, die ganze Welt. Und er ruft uns zu, du kannst frei sein, ich rechne dir deine Vergehen nicht an, lass dich mit dir versöhnen. Gott sagt, ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Ich sehne mich danach, dass ihr euch mit mir versöhnt. Von meiner Seite ist alles getan. Wir haben weder den Dienst, Feuer und Schwefel zu predigen, aber wir haben auch nicht den Dienst, Gott als lieben Onkel, der 5 Grad sein lässt, zu proklamieren. Aber der Kern unserer Botschaft und unseres Dienstes ist der Dienst der Versöhnung. Gott bietet uns die Vaterschaft über unser Leben an. Er sagt, alles, was mein ist, ist dein. Warum aber ist es so, dass bei solch einer Botschaft, diesem unfassbar befreienden Evangelium, dass uns die Menschen nicht die Tür einrennen? Warum ist das so? Und viele von euch kennen ja dazu meine langjährige Meinung, weil das allgemeine Gottesbild in unserem Land fast bis zur Unkenntlichkeit deformiert ist. Und für die meisten Menschen Gott ein ärgerlicher alter Mann ist, der unter einer Brücke sitzt und jeden beißt, der vorbeigeht. Der irgendwie nie zufriedenzustellen ist und der nur darauf wartet, Menschen zu strafen und leiden zu lassen. Den man in kalten, düsteren Kirchen begegnet, wo von ernsten Gesichtern Rituale zelebriert werden, die außer wenigen Mystikern kaum einer versteht. Und ein Teil des angeblichen Bodenpersonals leistet ja gerade auch aktuell wieder seinen unrühmlichen Beitrag, den christlichen Glauben zu verzerren. Da tut uns die katholische Kirche keinen Gefallen, weil wir hängen da alle mit drin. Das Urteil der Welt da draußen, wir werden alle in einen Sack gesteckt. Gott als hart, als unfair, als ungerecht darzustellen, das hat eine diabolische Vergangenheit, die bis zur Versuchung der Schlange zurück in den Garten Eden reicht. Hat euch Gott, dieser ärgerliche, verbitterte alte Mann, der euch nichts wirklich gönnt, gesagt, was ihr tun und lassen sollt? Er wird euch doch nicht etwa noch die wunderbare Frucht dieses Baums mitten im Garten vorenthalten, oder? Gott so darzustellen, als böse, ist das große Werk des Widersachers. Und selbst viele Gläubige haben oft ein verdrehtes Gottesbild. Durch Erziehung, durch Jugend, durch Umstände, durch was weiß ich alles, Begegnungen in einer religiösen Welt da draußen, einer gesetzlichen Welt. Und was für eine Befreiung Menschen erleben, wenn Gott der Vater ihnen begegnet, wie er wirklich ist. Rechts, wenn ich das richtig sehe. Ich habe eine tolle Geschichte gehört vor einigen Tagen und ich möchte die Luisa bitten, einmal nach vorne zu kommen. Ich bin ja immer auf der Suche. Hat sie ein Mikro? Gibt es dir gerade mal das Mikro? Ja, das war eine coole Geschichte, die ich gehört habe. Und jetzt hatte ich diese Predigt vorbereitet. Und da dachte ich noch mit Gottesbild und so weiter, das würde sehr gut dazu passen. Ich habe dich damit völlig überrumpelt. Aber weißt du, ich habe das ja auch schon mal gesagt, vorhin schon mal gesagt, das ist wie mit Martina. Wenn ich Martina sage, pass auf, am 8. April oder am 9. Juli solltest du predigen, dann ist es so lange Nervenbündel und so lange nervös, dann ist es besser, wenn ich sage, hey, nächste Woche. Sie hatte mir das angeboten. Es ist jetzt auch rausgerutscht. Ach, vielleicht sollte ich nächste Woche predigen. Ich sage, jetzt, ja. So, da hatte ich zu Hause nur eine Woche Stress mit ihr. Nein, alles gut gemacht. Nee, aber ist es an?
Ich denke.
Ja. Luisa, erzähl mal so ein bisschen, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist. Du kommst aus einem wunderschönen, wunderbaren, geisterfüllten Haus oder war das eher nicht so?
Ja, ich komme ursprünglich aus Rumänien, bin geboren in eine kinderreiche Familie und gehe, seitdem ich mich auf der Welt weiß, in eine sehr konservative, sehr gesetzliche Gemeinde bin gegangen.
In Rumänien?
In Rumänien, ja.
Aber deine Eltern waren gläubig?
Meine Eltern waren gläubig, die waren ja auch in dieser Gemeinde, sind in diese Gemeinde gegangen und sie haben uns das weitergegeben, so wie sie es kennengelernt haben und wie sie am besten konnten für sich selber. Bin dort aufgewachsen, bin 25 Jahre dort, habe ich dort gelebt und bin in diese Gemeinde gegangen. Und mit diesem Gottesbild kam ich nach Deutschland.
Das heißt, Gott war für dich nicht unbedingt ein liebevoller Vater, nee, also hattest du mehr Angst vor ihm?
Ja, also in unserer Gemeinde haben wir, außer dass das Gesetz von Mose so sehr
in Vordergrund
sehr hoch gehalten war, haben wir auch noch von Mensch gesetzte Gesetze einfach aufgesetzt gekriegt, wie zum Beispiel Frauen dürften in der Gemeinde nicht mit Hose, sie dürften keine Hose tragen, die müssten immer lange Kleider, die dürften
keine Ohrringe.
Bitte?
Ohrringe?
Ohrringe, keine Schmuck, keine Schminke,
ja.
Kopfbedeckung und all diese ganzen Dinge, ja. Habt kein ihr Kino gehen, kein Fernsehen, kein, also viel, wir haben uns eigentlich mehr oder weniger von der Welt abschotten müssen als Christen.
Das ist genau das, worüber ich gerade gesprochen habe. Und dann baust du deine fromme Wagenburg.
Ja.
War das eine liebevolle Gemeinde? Waren die Leute alle voller Liebe? Sind die übergeflossen? Oder war es mehr der gesetzliche Buchstabe?
Nein, das war alles eigentlich sehr gesetzlich. Ich habe da auch über wahre Gottes Liebe fast überhaupt keine Predigt. Ich kann mich an keine einzige Predigt erinnern und waren ja schon auch schon zwei oder drei Gottesdienste pro Woche, vielleicht 5, 6 Predigten gehört, aber ich habe mehr von Hölle und vom Verdammnis gehört als von Gottes Liebe.
Du hast vorhin gesagt, deine Eltern haben dir das weitergegeben, was sie konnten, weil sie es ja auch nicht anders gelernt haben. Deswegen, das ist jetzt keine Bewertung und kein Dings, aber
sie haben so's ja selber auch mitgenommen und von den Eltern und von der Gemeinde und dachten, dass das gut ist, dass es auch gut ist.
Also ein Satz, den man, was ich gehört habe, als ich mich mit jemand unterhalten hatte, das sagte, die Luisa hat in ihrer ganzen Kindheit nicht eine Umarmung von den Eltern gekriegt oder das war überhaupt nicht.
Ja, das ist auch richtig so. War auch in der Gemeinde in der Zeit, so Strömungen, wie hier auch in Deutschland auch sind, zum Beispiel diese antiautoritäre Erziehung oder so, war bei uns sehr weit verbreitet. Also ich habe es jetzt die Eltern gefragt, vor ein paar Jahren, warum wir das nicht bekommen haben. Und sie sagten uns, das war so, dass sie ja so eine Strömung gegeben hat, wo sie gesagt haben, wenn sie uns in Arm halten, wenn sie uns drücken, wenn sie uns körperliche Nähe zeigen, dann würden wir vielleicht verdorben. Und
merkt ihr, was Religion aus Menschen macht? Dass du deine eigenen Kinder nicht in den Arm nimmst, meinst damit noch, Gott einen Gefallen zu tun und eine besonders tolle Erziehung anbietest. Das ist Religion. Das verunstaltet Gott. Aber die konnten ja auch nichts dafür.
Sie könnten auch nichts dafür, ja. Nein. Sie haben auch so, ich denke mal, gerade in diese Länder von Osteuropa ist es sehr weit verbreitet, diese Art von Gesetzlichkeit, die einfach gottgerecht zu sein durch Gesetzlichkeit, durch Halten von irgendwelchen Gesetzen und ja.
Aber dann bist du nach Deutschland gekommen.
Bin nach Deutschland gekommen, genau.
Was ist passiert?
Ja, in Deutschland angekommen und bin auch seit 25 Jahren hier und ich bin eigentlich weiter, habe weiter so gelebt in dieser Art Gesetzlichkeit und Religiosität und Angst vor Gott. Habe eigentlich immer nur Angst vor Gott gehabt und habe mich so weit daran gehalten, so wie ich es eigentlich gut konnte. Aber dennoch habe ich ja Dinge gemacht in meinem Leben, wo ich gewusst habe, die sind nicht gut, habe es aber getan.
Und du bist nicht der Einzige.
Ja, habe es aber getan. Wollte nur sagen, dass es nur das Gesetz der Liebe eigentlich in mir das bewirkt hat, dass ich diese Dinge auch nicht mehr tun jetzt. Einfach aus Liebe und aus Respekt zu Gott.
Gibt es irgendein besonderes Erlebnis?
Ja. Vor circa 6, 7 Jahren ging uns als Familie sehr schlecht. Und ich war in der Zeit so kaputt, körperlich und seelisch und bis zur tiefsten Depression. Und habe in dieser Gemeinde gefunden, durch meine Freundin Karin Gerst. Sie hat mir die Augen geöffnet und bin hier geführt worden und habe in dieser Gemeinde, in der Zeit, wo mir wirklich so schlecht ging, dass ich gedacht habe, am liebsten wollte ich sterben, bin geführt worden hier und habe Menschen erlebt, die mit so einer Liebe für andere Menschen gebetet haben. Es hat mich so fasziniert und gleichzeitig habe ich gedacht, warum machst du das auch? warum machst du das nicht, dass du dahin gehst, dass du wirklich alles von dir ablegst, das Ganze, was dich bis jetzt aufgehalten hat, weil hab so dachte ich ja immer, dass ich mit Finger gezeigt kriege auf mich, wenn ich irgendwo mich öffne und so. Und habe aber diesen Schritt gemacht. Ich habe gesagt, Gott, das kann eigentlich nur du machen. Habe es kapituliert vor Gott, habe meine Stolz und meinen Hochmut abgelegt und habe gesagt, hier bin ich Gott. Und
war das mach, was du willst mit mir. Oder
nein,
Alpha-Kurs war, oder sowas?
Nein, das war ein Heilungsgottesdienst.
Heilungsgottesdienst, ja. Okay. Und da ist was passiert?
Da ist was passiert. Da hat ganz am Ende haben die Leute, die für die Gemeinde gebetet hat, haben sie gesagt, dass sie, wenn es jemand noch da ist, der ganz andere Probleme hat als körperliche Probleme, kann am Ende da bleiben und werden sie für die beten. Und da habe ich es getan. Ich habe wirklich für mich beten lassen. Und ja, dürfte dann merken, nach ein paar Wochen, dass ich schwanger bin. Ihr könnt euch vorstellen, wie es mir ging in dem Alter von 44 Jahren mit zwei großen Kindern, mit diese so und so vorhandene riesengroßen Probleme, was wir hatten, und dann auch noch schwanger zu sein. Aber als ich ja im Wohnzimmer ganz alleine da saß, mein Mann war ja gerade im Ausland, an den Tag, wo ich erfahren habe, habe ich auf einmal die Liebe Gottes so mich so über mich gekommen, dass ich gedacht habe, es kann eigentlich nur von Gott sein. Es kann nur die Antwort Gottes sein, dass wir noch ein Kind bekommen dürften, und durch dieses Kind kann Gott in unser Leben Heilung und Befreiung bringen. Ja. Es war so, dass in der Zeit, wo ich schwanger war, ging mir von Tag zu Tag mir besser. Ich durfte körperliche Heilung erfahren, bin seelisch stabil geworden und mir ging so gut. Ich habe in der Zeit die ganze Sorgen an Gott abgegeben, die ich hatte, mit diesen, weil wir gar nicht wussten, was wir in dieser Situation machen konnten. Auf einmal war mir bewusst geworden, dass ich selber für dieses Kind gar nicht sorgen kann, geschweige von Gesundheit her, von der Gesundheit her, ob er auf der Welt gesund kommt oder nicht. War mir bewusst geworden, dass ich selber von mir aus gar nichts machen kann. Und in diesem Moment habe ich wirklich alles an Gott abgegeben. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, Gott, ich kann und will dir alles abgeben, weil ich kann selber definitiv gar nichts tragen. Kein einziges Härchen von meinem Kind wird irgendwo gesund sein durch meine Sorgen und auch nicht durch meine Anstrengung, sondern du kannst machen. Und wenn du uns den schenken möchtest, dann sorgst du auch dafür, dass du uns versorgst. Ja. Habe diese ganze Sorge wirklich abgegeben bis nach der Geburt. Ich habe es kein einziges Mal mehr in meinem Gedächtnis hergerufen und dürfte dann erfahren nach der Geburt, dass es Gott wirklich für alles gesorgt hat, für Finanzen. Das Kind war völlig gesund, Sonnenschein wirklich für uns als Familie. Und das Allerschönste war, ich habe das erste Mal unseren Sohn gehört in der Kreißsaal, wie er geweint hat. Und dann zum zweiten Mal, denke ich, mit 8, 9 Monaten. Er war so ein liebes Kind. Das war so ein liebes Kind.
Das ist außergewöhnlich.
Ganz außergewöhnlich. Da hat auch Gott dafür gesorgt, dass ich wirklich, er hat mich in seine Liebe so gepackt, dass ich habe so einen Hunger nach ihm gespürt, nach Gott, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwie jetzt nach ihm suchen. Ich muss diese Liebe erfahren. Ich muss ihn einfach erfahren. Ich muss es noch mehr von ihm haben. Ich muss noch mehr von ihm bekommen. Und ich möchte auch diese Liebe weitergeben an anderen Menschen, wenn ich schon so eine Liebe bekommen habe. Und ich könnte ja kaum erwarten morgens, dass es mein Mann aus dem Haus geht und die großen Kinder aus dem Haus gehen, damit ich auf dem Sofa sitzen kann mit dem Kleinen, der ja 3-4 Stunden ein Stück geschlafen hat und wirklich ja mich einfach von Gott berühren lasse und von Gott. Es war ein Riesensegen. Das war das schönste Zeit meines Lebens, eine Zeit, wo mit mir Gott etwas Großartiges angefangen hat. Er ist noch nicht fertig mit mir, weiß das, aber das, was er in mir schon bewirkt hat, das kann mir keiner mehr nehmen. Und das will ich auch weitergeben.
Dein Gottesbild hat sich wohl verändert.
Komplett, definitiv. Das ist ein ganz anderes Gottesbild. Das, was es war, es gibt nichts mehr davon.
Und du bist auch Teil vom GoDeeper-Team geworden. Ist das richtig?
Ja.
Wow, das ist deine Berufung. Da gehörst du hin. Hey, ist das alles, was wir hier tun, es nicht wert, wenn du solche Zeugnisse hörst? Wenn du als Kind 20, 25 Jahre alt bist und deine Eltern haben dich nicht einmal in den Arm genommen und glauben, dass das alles noch echt gut ist für dich und du hast diese Liebe Gottes nie kennengelernt, du hast nie gespürt, dass er dein Vater ist. Und dann irgendwann findest du diese Begegnung und es stellt dein Leben auf den Kopf. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Und wie viele von euch haben ähnliche Zeugnisse, von denen ich wahrscheinlich noch gar nichts weiß? Und das ist das, was mich als Pastor, als Gemeindeleiter treibt, wo ich sage, mein Gott, das ist es alles wert, alle Mühe. Go deeper. Dein Zeugnis ist ein Schlüssel für viele Menschen werden. Das ist nicht das letzte Mal, wo du dein Zeugnis hier erzählt hast. Dein Zeugnis, und ich weiß, du bist jetzt noch ein bisschen aufgeregter, auch wenn du es nicht zeigst, aber im kleineren Rahmen, One-to-One und so weiter, du wirst so vielen Leuten noch eine Hilfe werden, die aus genau so einer Situation rauskommen, mit einem verkorksten Gottesbild, die sauer sind auf Gott, die Gott hassen, weil sie ein völlig verkehrtes Bild von Gott haben. Und du wirst der Schlüssel sein für Leute zur Freiheit. Vater, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen auch für Luisa. Danke, Jesus, dass du ihr nachgegangen bist. Herr, dass du diese ganze Familie gesegnet hast, dass sie ein Segen sind, auch für die Gemeinde, Herr. Und du wirst sie gebrauchen. Wir danken dir, dass sie zu Säulen herangereift sind im Haus Gottes. Und das, was sie erleben dürften, dieses authentische Zeugnis, Herr, dass es ein Schlüssel sein wird für Menschen, die in genau diesen Dingen auch gefangen sind. Und Herr, ich bete, dass du diese Leute direkt zu Luisa und zu ihrer Familie bringst, Herr. Dass du ihnen die Augen öffnest und auch Luisa Leute zeigst, dass sie spürt, wenn Leute in solch einer Verfassung sind, in so einem Zustand ist, dass sie sieht mit geistlichen Augen und Hilfe sein darf. In Jesu Namen. Und danke für alles, was du getan hast in ihrem Leben. Amen. Yes, sir. Fantastisch. Vielen Dank, Luisa. Vielen Dank für deinen Mut. Danke für deinen Mut, so kurzfristig Ja zu sagen. Ich habe sie vor 2 Tagen angeschrieben. Ich sage, ich habe das Zeugnis gehört, das hat mich so bewegt. Und jetzt hat sich ein Weg hier hochgefunden. Das finde ich toll. Okay, ihr Lieben, dann darf ich die Band bitten, nach vorne zu kommen. Vielleicht bist du heute hier und das, was ich eben gehört habe, ist mein Zustand. Vielleicht ist es das, was dich irgendwo abtönt von Gott, dass du denkst, Gott, wie kann der mich mögen, so wie ich bin, was ich alles schon getan habe, was alles schief läuft in meinem Leben. Gott ist Spezialist und Experte, wenn es darum geht, verkorkste Leben wiederherzustellen. Das ist meine Aussage, was ich immer mache. Lauf niemals weg von Gott. Lauf immer zu ihm hin. Das ist der Teufel, der sagt, oh, na, so wie du bist. Ändere dich erstmal und dann darfst du kommen. Na, Hey, Gott ist nicht überrascht, wenn du zu ihm gehst und sagst, Gott, ich habe da gerade Mist gebaut. Er weiß es vorher schon. Er war mitten dabei. Ist keine Überraschung für ihn. Der Grund, warum die Bibel sagt, die Güte und die Barmherzigkeit des Herrn ist neu jeden Morgen, ist die, weil es ein gestern Abend gab für jeden von uns. Und jeden Morgen ist seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Gnade neu. Du kannst jeden Tag neu starten, sagen, Gott, hier bin ich. Und viele Dinge verändern sich nicht von einer Minute auf die andere. Ich habe da neulich schon drüber gesprochen. Ich meine, wir bringen uns 20 Jahre lang in irgendeine missliche Lage, finanzielle Lage, zwischenmenschliche Geschichte. 25 Jahre Mist gebaut und dann erwarten wir, können wir von Gott erwarten, dass es jedes Mal in 3 Tagen alles aufgearbeitet ist. Aber gib Gott eine Chance, die Dinge ändern sich. Und die Probleme, die dich heute, jetzt hier, an diesem heutigen Sonntag, die Dinge, die dich gerade heute runterziehen, wenn ich dich in 2, 3 Jahren fragen würde, kannst du dich nicht mal daran erinnern, was es war. Gott ist gut. Lass uns zusammen aufstehen. Danke.